Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Es gibt eine geradezu klassische Beschreibung eines besonderen Gemütszustandes, die da lautet: himmelhoch jauchzend zum Tode betrübt. Und auf die eine oder andere Weise hat das wohl jeder schon mal erlebt. Aber es gibt auch Menschen, die erfahren so eine Achterbahn der Gefühle immer wieder nicht, weil ihre Lebensumstände so aufregend und widersprüchlich wären, sondern weil sie an einer sogenannten bipolaren Störung leiden. Früher sagte man manisch-depressiv dazu. Nach Expertenschätzungen sind immerhin 2% der Bevölkerung davon betroffen. Himmelhoch jauchzend zum Tode betrübt, bipolare Störungen. So lautet heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin zu folgenden Themen. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser sollen entlastet werden. Das sieht ein Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums vor. Zwang oder Freiwilligkeit? Sollten Impfungen verpflichtend oder freiwillig sein? Und Frauen sind öfter von Alzheimer betroffen als Männer. Und wir fragen nach den Gründen. Im Radiolexikon Gesundheit nach den 11 Uhr Nachrichten geht es heute um Schwindelgefühle. Soweit die Übersicht. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464, und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun aber zu unserem Schwerpunkt: himmelhoch jauchzend zum Tode betrübt, bipolare Störungen. Unser erster Studiogast ist Professor Martin Schäfer. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Suchtmedizin der Evangelischen Kliniken Essen-Mitte, und er ist erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen. Guten Morgen, Herr Professor Schäfer.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Mit welchen Symptomen machen sich bipolare Störungen bemerkbar?
Ja, meist in der Anfangsphase erst mit Depressionen, ganz normale, schwere Depressionen. Und von Bipolarität spricht man dann, wenn eine Euphorie dazu kommt, euphorische Phasen, die man dann als manische Phasen nennt, wenn es extreme Stimmungshoch sind. Sehr unnatürliche Zustände, wo der Patient sagt, dass es ihm so gut geht wie noch nie, bis dahin, dass er auch schwere psychotische Zustände entwickeln kann.
Also zuerst haben Sie gesagt, ist es eine Depression, die sich vielleicht auch von einer, ich sag mal, normalen, einer anderen Depression erstmal so gar nicht unterscheidet?
Es ist zumindest sehr schwer, das frühzeitig zu unterscheiden. Da gibt es gewisse Hinweise, dass es eine bipolare Depression sein kann, wenn sie zum Beispiel schneller wechselt, schneller sich entwickelt, als die normale Depression, schneller wieder weggeht oder häufiger kommt, als man es gewohnt ist bei den Depressionen. Aber das ist sehr schwer am Anfang zu unterscheiden.
Und darauf kann dann eine manische Phase folgen, wo der Betroffene dann völlig euphorisch ist.
Genau.
Und wie lange dauert so eine Episode?
Das ist ganz unterschiedlich. Das können Monate sein, gerade bei den Depressionen. Das können Wochen sein, oder es gibt das Phänomen des Rapid Cyclings oder Ultra Rapid Cycling, wo man auch nach wenigen Tagen oder Stunden sogar den Stimmungszustand wechseln kann. Also von der Depression direkt in die Manie wechseln kann und hin und her geschmissen wird wie so ein Schiff in hoher See.
Ich kann mir auch vorstellen, dass jeder Patient da ein bisschen anders ist und dass bei dem einen die depressive Phase stärker ist und die manische Phase weniger und beim anderen umgekehrt.
Genau, und es gibt aber auch Unterscheidungen, dass man sagt, es gibt die Bipolar-1-Störung, die Bipolar-2-Störung. Bei der Bipolar-2-Störung dominieren Depressionen und man hat so leichte euphorische Zustände, sogenannte hypomane Zustände. Und bei der Bipolar-1-Störung hat man neben schweren Depressionen wirklich auch ausgeprägte, schwere manische Zustände.
Unser zweiter Gast heute Vormittag ist Dr. Astrid Freisen. Sie ist Psychiaterin in einem Fachkrankenhaus und ist selbst von einer bipolaren Störung betroffen. Auch sie ist in der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen und hat dort das Referat für selbstbetroffene Profis mit ins Leben gerufen. Guten Morgen, Frau Dr. Freisen.
Guten Morgen.
Wie alt waren Sie, als sich denn die bipolare Störung erstmals bemerkbar gemacht hat?
Also Stimmungsschwankungen hatte ich eigentlich seit der Pubertät, sehr heftige, habe aber das immer als normal gewertet, hatte dann so die ersten depressiven Phasen war dann schließlich mit 26 in so einer tiefen Depression, dass ich auch stationär behandelt worden bin. Und damals wurde dann auch schon die Diagnose Bipolar 2 gestellt.
Ja. Das ist doch eigentlich sehr früh, dann, wenn ich Herrn Professor Schäfer jetzt auch verstanden habe. Denn erstmal ist ja eine, und Sie haben ja auch so eine depressive Phase erstmal gehabt, ist ja nicht unbedingt immer sofort klar, dass es eine bipolare Störung ist.
Ich hatte zum einen eine positive Familienanamnese, das heißt mehrere Familienangehörige, die auch von der bipolaren Störung mit betroffen sind. Und ich hatte im Sommer schon immer so Hypomanien, leichte Hochphasen, die ich damals aber eher genossen habe. Aber mein Umfeld hat schon gemerkt, so ganz richtig ist das nicht.
Aber Sie haben eben angedeutet, dass in Ihrer Familie sowas auch schon mal vorgekommen ist.
Genau.
Springen wir gleich schon auf das nächste Thema. Gibt es eine genetische Veranlagung dafür?
Es gibt eine genetische Veranlagung, aber es ist jetzt keine Erbkrankheit. Ne? Es ist nur eine Veranlagung, die weitergegeben wird. Es müssen aber unterschiedliche Faktoren noch dazukommen, damit sich wirklich eine bipolare Störung ausbildet.
Mhm. Herr Professor Schäfer, welche Ursachen spielen bei der bipolaren Störung eine Rolle?
Wir haben es ja eben schon gehört, es ist eine multifaktorielle Erkrankung mit einem gewissen genetischen Anteil, aber das bestimmt nur ein gewisses Grundrisiko. Wir gehen davon aus, dass es sogenannte Neurotransmitter-Schwankungen gibt, das heißt Botenstoffe, die sich verändern, unterschiedlich dann in der depressiven Phase also und in der manischen Phase im Gehirn, Überträgersubstanzen, die womit die Nerven quasi eine Nerve mit den anderen spricht. Und die können zu viel sein, die können zu wenig sein. Das ist relativ komplex. Es gibt die Uhrengene, von denen man weiß, dass die innere Uhr, der innere Rhythmus gestört ist bei der bipolaren Erkrankung. Es sind aber auch manchmal traumatische Ereignisse in Kindheit, in Jugend, die das Ganze dann Risiko noch erhöhen können, genauso wie Alkohol und Drogen zum Beispiel.
Das heißt tatsächlich, wie Sie gesagt haben, multifaktoriell. Ja. Es gibt nicht das ein Bilderbuchbeispiel.
Nein, es gibt nicht die eine Ursache.
Mhm. Es gibt Ursachen und es gibt Auslöser für die Erkrankung. Wodurch wird eine manische Phase ausgelöst?
Ja, man kann nicht so richtig sagen, dass es einen spezifischen Auslöser gibt. Auch das ist ein multifaktorielles Geschehen. Es gibt Stressoren, die einfach kommen können, wo man jetzt sagt, zum Beispiel Schlafentzug eben oder Alkohol oder Drogen. Es kann aber auch Stress im Beruf sein. Es können auch positive Ereignisse sein. Eine Hochzeitsreise, die einfach einen auch primär schon euphorisch stimmen und wo dann irgendwann eine Bremse nicht mehr da ist und sich die Euphorie immer weiterentwickelt. Aber in vielen Fällen weiß man die Ursache nicht. Da kommt es einfach aus dem Nichts.
Und bei der depressiven Phase ist es wahrscheinlich genauso.
In der depressiven Phase ist es ähnlich. Natürlich sind Stressoren immer Risikofaktoren. Oder weil man ja auch gern so eine Rhythmustherapie anspricht. Das heißt, einen stabilen Rhythmus im Leben haben ist immer ein Schutz. Aber wenn man den verliert, dann ist das Risiko höher. Aber es gibt nicht den Auslöser.
Frau Dr. Freisen, da Sie ja nun selbst Psychiaterin sind, nehme ich an, dass Sie Ihre bipolare Störung sehr genau beobachten und auch sehr genau einschätzen können, wie es Ihnen gerade geht. Spüren Sie das, wenn eine manische oder eine depressive Phase naht?
Also bei der depressiven Phase spüre ich das sehr deutlich. Ne? Also bei mir ist immer sehr stark ausgeprägt dann die Antriebslosigkeit. Ich komme morgens nicht aus dem Bett, ich schaffe das nicht, was ich normalerweise schaffe. Bekomme auch so Ängste, das nicht zu schaffen. Und das kriege ich gut mit und steuere dann auch gegen. Bei der Manie gelingt mir es teilweise. Manchmal brauche ich die Korrektur von außen, weil es ja immer so ist, auch eine Manie beginnt erstmal als Hypomanie. Also es fühlt sich erstmal gut an, ich bin leistungsfähiger, ich schaffe mehr, ich kann mein Umfeld mehr mitreißen. Und dann ja, brauche ich manchmal noch die Korrektur von außen, die sagt, okay, das wird jetzt zu viel und guck, dass du mal wieder runterfährst. Mhm. Ja.
Das heißt, ohne das Umfeld würde es sehr, sehr schwer werden. Was machen Sie denn dann eigentlich, wenn jetzt so eine manische Phase naht und wenn Ihr Partner oder jemand aus der Familie sagt, komm mal runter?
Also dann ist es so, dann lasse ich mich krank schreiben, weil in dem Moment, wo ich selber akut krank bin, kann ich auch keine Patienten mehr behandeln. Und dann sorge ich für Ruhe und verbanne Stressoren. Ne? Und meistens kriege ich das dann wirklich innerhalb von einer Woche, ist es auch wieder in Ordnung, wenn ich es eben früh genug mitbekomme.
Mit einer bipolaren Störung zu leben, ist nicht nur für die direkt Betroffenen eine Herausforderung, sondern auch für die Angehörigen und Partner, die ja eher indirekt betroffen sind. Mein Kollege Lennart Pyritz hat sich in einem Kölner Park mit der Mutter eines bipolaren Sohnes getroffen und sie hat erzählt, welche Auswirkungen das auf das Familienleben hat und wie die Familie damit umgeht.
Ja, mein Sohn ist bipolar. Ja, die Diagnose kam, als er 12,5 war. Mittlerweile ist er 18,5 Und ja, ich erzähle einfach mal von Anfang an. Also als Kind war er immer schon ein bisschen aufgeweckt, immer ein bisschen aufgedrehter als andere vielleicht. Wo Blödsinn war, war er immer zur Stelle. Ja, das zog sich über den Kindergarten, über die Grundschule und die ersten Schwierigkeiten traten dann also wirklich dann auf, als der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium dann stattfinden sollte. Er hat also eine eindeutige Gymnasialempfehlung bekommen.
Im Gymnasium treten erste Anzeichen von Depressionen auf. Manchmal beginnt der Sohn zu weinen, ohne dass er es sich selbst erklären kann. Nach Gesprächen mit Kinderpsychiatern und einer ambulanten Therapie wendet sich die Familie an die Uniklinik Köln, wo der Sohn stationär aufgenommen wird. Die Diagnose? Bipolar.
Da gehen dann die Phasen nach unten, die depressiven Phasen, da gehen die Phasen nach oben, die erste Hypoman und dann die manischen Phasen. Und zum Teil geht das innerhalb von Tagen, dass sich das umschlägt einfach. Da muss man dann reagieren. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig im Umgang mit bipolaren Menschen, vor allen Dingen als Mutter.
Das Fazit der Abschlussgespräche an der Uniklinik? Der Trubel einer normalen Regelschule würde den Sohn überfordern. Die Eltern melden ihn an einem Internat mit kleinen Klassengrößen an.
Er ist am Ende des Uniklinikaufenthaltes auf Medikamente eingestellt worden. Das ging eine Zeit lang auch ziemlich gut. Die Stimmungsschwankungen waren immer noch da, aber es war handelbar. Am Anfang hatten wir die depressiven Phasen. Nachher wurden eher die manischen Phasen zum Problem, weil er dann einfach ja, sehr, sehr schlecht steuerbar war.
In einer manischen Phase geht der Sohn zum Beispiel nach einer ambulanten Therapiesitzung in eine Bankfiliale und lässt sich zur Eröffnung eines Kontos beraten. Da ist er gerade 13 Jahre alt. Auch dank der souveränen Reaktionen von Mitschülern, Betreuungs- und Lehrpersonal am Internat auf die wechselnden Stimmungsphasen erreicht der Sohn nach einigen Jahren die Fachoberschulreife. Jetzt ist er 18 und möchte das Abitur machen. Doch wie genau es weitergeht, ist ungewiss.
Ist auch ein bisschen so die Schwierigkeit, da muss man auch als Elternteil, ich als Mutter, besonders aufpassen, dass man nicht zu sehr den Fokus auf die Krankheit einfach auch legt. Man muss unterscheiden, wo hört die Pubertät auf, wo fängt die Krankheit an. Das ist nicht ganz so einfach. Man gewöhnt sich einfach ab, Pläne langfristig zu machen. Dafür sind einfach schon zu viele Dinge, die abgesagt werden mussten. Auf der anderen Seite, ja, wenn man es positiv ausdrücken möchte, es bleibt immer spannend, das auf jeden Fall. Aber wir werden sehen.
Alltag mit einem bipolaren Kind. Das war ein Beitrag von Lennart Pyritz. Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema himmelhochjauchzend zum Tode betrübt, bipolare Störungen. Unsere Studiogäste sind Dr. Astrid Freisen, sie ist Psychiaterin in einem Fachkrankenhaus und selbst von einer bipolaren Störung betroffen, und Professor Martin Schäfer, er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Suchtmedizin der Evangelischen Kliniken Essen-Mitte und außerdem Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Schäfer, wie behandelt man bipolare Störungen?
Das Zentrum der Behandlung ist schon die Pharmakotherapie, das heißt, die Medikamente sind ganz wichtig und so die Grundlage sind sogenannte Stimmungsstabilisierer. Das bekannteste Medikament ist das Lithium, was eben die Eigenschaft hat, dass es depressive Phasen, aber vor allen Dingen auch manische Phasen langfristig reduzieren kann oder auch verhindern kann.
Das ist das Besondere, das kann man so schwer nachvollziehen. Also in der Manie denkt man, muss man runtergeholt werden, in der Depression eher hochgeholt werden, und Lithium macht das in der jeweiligen Situation jeweils das Richtige.
Genau, das ideale Medikament für die Behandlung der bipolaren Störung ist eben die Verhinderung des Hoch und Runter. Und das ist das Lithium, auch wenn es ein sehr altes Medikament ist, immer noch der Goldstandard.
Obwohl es auch neue Entwicklungen gibt. Man sagt ja also so, das Bessere ist der Feind des Guten. Es gibt neue Entwicklungen.
Ja, interessanterweise gab es die letzten 10, 15 Jahre Medikamente gegen die Manie, die sehr gut wirken, also vor allen Dingen für die Kurzzeitbehandlung. Es gibt auch ergänzende Medikamente, aber Lithium hat in den Studien in den letzten Jahren gezeigt, dass es schon das beste Medikament ist, vor allen Dingen, wenn man eine schwere Erkrankung hat.
Medikamente sind das eine. Ja. Psychotherapie gehört sicherlich auch mit dazu. Was ist das Ziel einer psychotherapeutischen Behandlung?
Also ganz wichtig ist Wissensvermittlung, die sogenannte Psychoedukation. Das heißt, man kann am besten mit der Erkrankung umgehen, wenn man ganz, ganz viel weiß, sich gut kennt. dann ist eben, sind so Bestandteile wie die Rhythmustherapie sehr wichtig, dass man die innere Uhr stärkt eigentlich bei der Therapie.
Wie macht man das konkret?
Ja, man achtet eben darauf, dass man regelmäßige Schlafzeiten hat. Also wenn ich jetzt täglich oder jeden zweiten Tag in die Disco gehe, erst um 4 ins Bett gehe, dann mal um 6 aufstehe, dann mal um 10 aufstehe, das ist natürlich sehr unzuträglich für den inneren Rhythmus. Ich kann also versuchen, den Rhythmus stabil einzuhalten und kann auch versuchen, Trigger wie zum Beispiel Alkohol oder Drogen zu verhindern, die mich dann labilisieren. Ja. Mhm. Und ich kann auch versuchen, sonst in meinem Leben viele Stabilitätsfaktoren einzubauen, in Beziehungen, in Beruf, die mich dann auch ein bisschen stützen. Mhm. Ganz wichtig ist, wie wir es eben auch gehört haben, der systemische Ansatz. Ich muss die Familie eigentlich mitbehandeln, denn die Angehörigen sind quasi mit betroffen und ganz wichtige Stabilisatoren in dem System. Mhm.
Frau Dr. Freisen, Stichwort Familie, Stichwort Familientherapie. Wie kann man die Familie am besten einbeziehen?
Ich habe jetzt das Glück, dass mein Mann auch vom Fach ist. Mhm. Also insofern versteht er die Dinge, wendet sie automatisch an und wir müssen gar nicht groß eine Therapie in Fremdem nochmal machen. Ich denke, das ist aber ganz enorm wichtig, dass die Angehörigen, für die die Erkrankung ja auch, wie wir es gerade gehört haben, extrem fordernd ist, dass die auch mitbetreut werden. Und deshalb versuche ich zum Beispiel in der eigenen Behandlung von meinen Patienten auch immer, wenn geht, Angehörige mit einzubeziehen, um da eine gute Basis zu schaffen.
Es muss diese Psychoedukation, die Professor Schäfer angesprochen hat, muss man das sozusagen mit den Angehörigen auch machen?
Ja, definitiv. Am besten ist, das gemeinsam zu machen. Es gibt auch Programme für Angehörige und Patienten. Leider ist es oft schwierig mit der Kostenübernahme.
Mhm. Kosten und Versorgung. Nehmen wir mal den ersten Punkt. Man kann stationär behandeln, man kann ambulant behandeln. Herr Professor Schäfer, wann ist was angesagt?
Naja, die stabile, langfristige ambulante Anbindung ist erstmal das Wichtigste, aber es gibt eben schwere Krankheitsphasen in der schweren Manie, wenn man sogar keine Einsicht mehr hat über das, was man tut oder keine Kontrolle mehr hat, dann ist doch eine stationäre Therapie oft wichtig, auch um sich ein bisschen vor den Folgen der eigenen Erkrankungsphase zu schützen. Und die schwere Depression, immerhin hat die bipolare Erkrankung ein ganz hohes Suizidrisiko, ist schon auch wichtig, dass man die dann stationär begleitet, den Patienten möglichst intensiv und schnell hilft.
Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, das Suizidrisiko. Wie groß ist die Gefahr eines Selbstmordes bei einer bipolaren Störung?
Na, man spricht schon von 10-15% Lebenszeitrisiko für Suizide. Das heißt, das ist ein ja mit das höchste Risiko bei allen psychiatrischen Erkrankungen.
Wenn jemand Selbstmordgedanken äußert, dann heißt das aber nicht unbedingt, dass er das auch durchführt, oder?
Nein, das ist für einen Psychiater wie beim Eskimo mit dem Schnee. Wir haben sozusagen 20 Worte für Suizidalität. Mhm. Das kann einfach nur der Wunsch sein, behandelt zu werden oder dass der Zustand endet. Das kann aber auch der akute Plan sein, etwas auszuführen. Das muss der Psychiater sorgfältig unterscheiden.
Was sollte man machen, wenn man einen Angehörigen hat, von dem man weiß, er leidet einer bipolaren Störung und man hat den Eindruck, der denkt jetzt über Selbstmord nach. Was macht man dann am besten?
Na, eigentlich braucht man einen Fachmann, der das unterscheiden kann. Also es ist schon wichtig, zu jemandem zu gehen, zu einem Facharzt für Psychiatrie, der dann genau die richtigen Fragen stellen kann und die Situation analysieren kann und genau rausfinden kann, ist es jetzt nur eine Notsituation, wo sich jemand Hilfe sucht oder ist es eine ganz akute Krise, wo jemand sagt, ich glaube, es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, dass ich am Leben bin und wo jemand dann akut selbstmordgefährdet ist.
Mhm. Unser Schwerpunktthema heute, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, bipolare Störungen. Und unsere Studiogäste sind Dr. Astrid Freisen, sie ist Psychiaterin in einem Fachkrankenhaus und selbst von einer bipolaren Störung betroffen, und Professor Martin Schäfer, er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Suchtmedizin der Evangelischen Kliniken Essen-Mitte und außerdem Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und am Telefon hat sich gerade was geändert. Am Telefon ist jetzt Frau Knörzer aus Karlsruhe. Guten Morgen, Frau Knörzer.
Guten Morgen.
Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Anmerkung. Mhm. Bei mir hat sich so mit 30 Jahren herausgestellt, dass ich depressive Phasen habe, die aber immer wieder verschwunden sind. Das ging ziemlich lange hin und her. Ich habe beides ertragen, also depressiv ging trotzdem zu arbeiten, aber die manischen habe ich dann immer genossen. Also es hat nicht großartig geschwankt. Und erst jetzt vor circa 10 Jahren habe ich endlich mal festgestellt, dass das manisch-depressiv ist bei einer Ärztin. Und jetzt bin ich ganz gut eingestellt mit ganz wenig Lamotrigin, also 50 Milligramm morgens, 100 Milligramm abends. Ich habe es sehr bedauert, dass ich das nicht früher gemerkt habe, denn ich habe schon einiges Blödsinnige gemacht. Also nicht sehr verschuldet und so, Geldbeutel saß locker, aber sonst nichts Großartiges. Nur was ich im Rückblick festgestellt habe, die Phasen dauerten immer circa 9 Monate. Also depressive Phase 9 Monate und manische Phase 9 Monate. Also völlig unabhängig von den Jahreszeiten.
Und das ist ja relativ lange.
Ja.
Ja. Sie wollten uns das ja auch, Sie haben gesagt, Sie haben keine konkrete Frage, Sie wollten das eher als Erfahrungsbericht reinstellen.
Ja.
Herr Professor Schäfer, ist so eine Phase von 9 Monaten für die manische Phase, 9 Monate die depressive Phase, ist das auffällig lang oder ist das so im Bereich des Normalen?
Also bei den depressiven Phasen ist es gar nicht so ungewöhnlich und bei den manischen Phasen ist es sehr lang, gibt es auch. Ich denke, das werden in dem Fall aber eher hypomane Phasen ja gewesen sein. Das Lamotrigin ist auch eher ein Medikament, was primär bei der Bipolar-2-Störung eingesetzt wird gegen Depressionen, was bei manischen Phasen nicht hilft. Aber wir hatten ja am Anfang gesagt, jeder hat so seinen eigenen Rhythmus und die Phasen können ganz unterschiedlich lange dauern.
Und Ihnen hat, Frau Knörzer, hat geholfen, dass Sie einfach wussten, dass es eine bipolare Störung ist.
Ja, das habe ich sehr spät dann festgestellt. Hat mir auch jemand gemeint, ich soll mich untersuchen lassen. Und bin sehr froh und bedauere sehr, dass ich das nicht früher gemacht habe. Jetzt ist das Leben viel besser.
Ja, das ist doch schön. Frau Knörzer, vielen herzlichen Dank für den Anruf. In Sachsen-Anhalt ist Frau Landes am Telefon. Guten Morgen, Frau Landes.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich habe eine Frage und zwar mein Sohn ist schon eigentlich seit Jahren mit einer bipolaren Störung auffällig geworden, auch nach Diagnose. Und für mich als Mutter, wir wohnen also getrennt, mein Sohn wohnt in Köln und ich im Moment noch in Sachsen-Anhalt, es ist die Umgehensweise ziemlich schwierig. Also manchmal klappt das ganz gut, dann können wir auch ganz normale Gespräche führen. Und dann wiederum flippt er völlig aus bei irgendwelchen Fragen. Es ist ihm alles zu viel und so weiter. Und ich habe ihm dann halt auch angeboten, sich da Hilfe zu holen. Aber das lehnt er eben kategorisch ab. Und jetzt wollte ich halt einfach mal fragen, wie gehe ich denn mit dem Kind um?
Darf ich nur mal kurz nachfragen, wie alt dieses Kind denn inzwischen ist?
Ja, das Kind ist mittlerweile 27, aber das geht schon seit ein paar Jahren so. Und ich habe halt selber wirklich ein paar Schicksalsschläge ertragen müssen und bin manchmal selber gar nicht nervlich in der Lage, auf diese wahnsinnigen Stimmungsschwankungen einzugehen, weil das ist so extrem. Also ich bin da manchmal selber überfordert, wenn ich ihn persönlich treffe, so wie am Telefon. Also da weiß ich überhaupt nicht, wie gehe ich denn damit um.
Frau Dr. Freisen, haben Sie einen Hinweis, einen Tipp, eine Hilfe?
Ich glaube, gerade in dem Alter ist es ganz wichtig, dass die Autonomie von ihrem Sohn, dass sie die Autonomie wahren. Ne? Also auch wenn er diese Erkrankung hat, ist er trotzdem ein erwachsener, selbstbestimmter Mensch. Und ich denke, was er wissen muss, ist, dass er zu ihnen kommen kann, wenn er das möchte. Es ist immer ganz schwierig, dem Sohn etwas aufzuzwingen. Das führt dann oft zu Konflikten und dazu, dass der Sohn sich noch mehr zurückzieht. Aber das ist eine Gratwanderung für Eltern, das erlebe ich auch oft in der DGBS, in der Gesellschaft, dass es ganz schwierig ist, da den richtigen Umgang zu finden.
Ja, weil man will ja letztendlich jemandem helfen, aber ich stehe dann halt selber oft da vor diesem Dilemma und denke, mein Gott, was kann ich dem irgendwie mitgeben, wo er sich Hilfe suchen kann. Nur, da ist natürlich nicht mehr in einem Alter, wo man ihm ans Händchen nehmen kann und sagen kann, du, jetzt gehen wir mal da oder da hin. Das geht halt da nicht mehr. Ne?
Genau, das ist das Schwierige. Und ich glaube, wenn er so ein Grundvertrauen hat, dass er sich immer an sie wenden kann, wenn irgendetwas ist, dann ist das mit das Allerwichtigste.
Herr Professor Schäfer, wie sehen Sie das als professioneller Helfer?
Ich finde es ganz wichtig, den Angehörigen auch zu sagen, dass man natürlich nicht die Verantwortung hier übernehmen kann. Man kann nicht kontrollieren. Man möchte das gerne. Man möchte das gerne im Griff haben. Man möchte auch das Leitenstück abnehmen. Aber der Patient ist selbst verantwortlich und muss sich seine eigene Versorgung auch selbst organisieren.
Mhm. Frau Landes. Sind Sie noch da? Die Leitung ist das Wunderwerk der Technik. Auf der einen Seite war die Leitung wunderschön, aber jetzt ist sie offensichtlich verschwunden. Vielen Dank für den Anruf. Und in Baden-Württemberg begrüße ich Herrn Ibach am Telefon. Guten Morgen, Herr Ibach.
Guten Morgen.
Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Ja, was sind denn die Kriterien, um eine bipolare Störung von einer schizoaffektiven Störung zu unterscheiden? Und dann gleich noch dazu, wie unterscheidet sich die Therapie?
Das hört sich nach sehr, sehr fachspezifisch an, Herr Professor Schäfer. Eine schizoaffektive Störung oder eine bipolare Störung? Was ist eine schizoaffektive Störung?
Das ist eine sehr gute Frage, die gar nicht leicht zu beantworten ist. Die schizoaffektive Störung ist so eine Mischung zwischen bipolar und einer schizophrenen Störung, die aber auch episodisch verläuft, meist sehr gutartig verläuft. Das heißt, aus den Krankheitsphasen kommt man auch sehr gesund wieder raus, hat dann wieder seine völlig normalen Phasen. Der Unterschied ist so, dass bei der schizoaffektiven Störung rein psychotische Phasen vorkommen können, die überhaupt gar keine Stimmungsschwankungen beinhalten. Es gibt aber auch so eine Art bipolaren Subtyp, wo das sehr vermischt ist. Das heißt, der schizoaffektive Patient hat sehr viele Stimmungsschwankungen, die dann tatsächlich auch ähnlich behandelt werden wie bei der bipolaren Störung. Also es gibt da viele Überschneidungen und es ist gerade in der Frühphase der Erkrankung ganz schwer abzugrenzen.
Damit haben Sie uns, Herr Ibach, auf ein wichtiges Thema gebracht, das wir noch gar nicht angesprochen haben. Bipolare Störungen treten ja nicht immer nur einfach alleine auf, sondern auch in Verbindung mit anderen Krankheiten, mit Komorbiditäten, wenn man so will. Welche Kombinationen sind da besonders häufig?
Also wir haben ja eben schon gehört, wenn zum Beispiel die bipolare Störung mit starken psychotischen Symptomen eingeht, ist das schwer abzugrenzen, manchmal von der schizoaffektiven oder auch von den Psychosen. Es sind aber auch viele andere Erkrankungen häufig parallel, wie Angststörungen, ADHS, also die Aufmerksamkeitsstörung oder auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung, was dann gerade im Kinder-Jugendalter ganz schwer voneinander zu trennen ist, weil das auch mit vielen Stimmungsschwankungen verbunden ist.
Und am Telefon ist eine Hörerin aus Frankfurt, höre ich gerade. Guten Morgen nach Frankfurt. Sie haben Erfahrungen, indirekte Erfahrungen mit bipolaren Störungen gemacht. Das ist alles, was ich weiß.
Ja, sozusagen auch direkte als Angehörige.
Ja.
Und ich möchte gern einen ganz darum rufe ich an, einen leidenschaftlichen Appell an die Angehörigen wirklich richten, sich frühzeitig um Behandlung zu bemühen. Mein Mann hatte erstens eine starke genetische Suchtkomponente über viele Generationen in der Familie, sodass jeweils in den depressiven Phasen er in eine starke Alkoholsucht abgeglitten ist. Und ich habe gar nicht gewusst, um was es geht. Ich dachte, es sei in Gänsefüßen nur der Alkoholismus. Ich habe dann über 30 Jahre das alles mitgemacht, war zum Teil sehr, sehr schwierig. Es wurde ja schon erwähnt, dann werden in den manischen Phasen hohe Schulden gemacht und so weiter. Aber in den depressiven Phasen ist mein Mann jeweils ganz schnell in eine tiefe Alkoholsucht abgeglitten.
Und Sie wussten gar nicht genau, was dahinter steckt, wenn ich Sie richtig verstanden.
Die jeweils in der Entzugsklinik geendet ist, aber nur, indem ich ihn dann massiv dazu bewegen musste, dahin zu gehen. Und ich kann Ihnen sagen, das war nicht einfach. Er wurde dann manchmal auch gewalttätig. Ich weiß, da konnte er nicht zu. Aber ich habe das nur durchgestanden, weil ich Hilfe bei den Al-Anons, also das ist die Angehörigengruppe der anonymen Alkoholiker, gesucht habe. Ich hoffe, es gibt inzwischen vielleicht auch Angehörigengruppen für manisch-depressive. Das weiß ich aber nicht. Nur, uns ist damals überhaupt kein Behandlungsweg offenbart worden, muss ich sagen. Und mein Mann ist dann schließlich auch an dem Alkohol verstorben.
Er ich hat danke,
sich dann gestürzt und hatte sich dann totgetrunken. Ich weiß aus seinem späteren Freundeskreis, und das waren halt alles Leute, die er dann aus den Entzugsaufenthalten kannte, von ganz vielen Selbstmordfällen.
Das ist ja auch so, das ist natürlich auch das Schlimme, wenn man das natürlich erst sehr viel später erfährt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Schilderungen.
Ich kann nur noch mal sagen, man kann als Angehöriger nichts tun, außer zu versuchen, den Betroffenen zur Behandlung zu bringen. Ja. Und Behandlungsmöglichkeiten gibt es ja jetzt, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Vielen Dank für diese ausführliche Schilderung. Danke ich Ihnen sehr für. Sie haben auch das Thema Selbsthilfe angesprochen. Und das gibt es für bipolare Störungen durchaus. Frau Dr. Freisen.
Ja, auf jeden Fall. In den größeren Städten gibt es Selbsthilfegruppen. Es gibt über die DGBS das Forum im Internet, wo sich jeder anonym und kostenfrei anmelden kann zum virtuellen Austausch. Das hat mir in meinen ersten Krankheitsjahren auch ganz viel geholfen, dieses Forum. Es gibt die DGBS selbst, wo Angehörige, Betroffene und auch wir als betroffene Profis organisiert sind.
DGBS, ich sage sicherheitshalber nochmal, die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen. Wir haben eben über Alkohol gesprochen, deswegen möchte ich ein E-Mail zitieren von einer Dame, die nicht genannt werden will. Sie fragt, und sie ist betroffen, ist Drogen- und Alkoholkonsum während einer Manie Folge oder Ursache für die Krankheit? Herr Professor Schäfer.
Ja, wir haben es ja eben schon gehört. Das ist eine ganz häufige Komorbidität. Das heißt, dass Alkohol getrunken wird oder missbraucht wird oder Drogen missbraucht werden. Einerseits ist es eben ein Risikofaktor, um die Erkrankung zu fördern, auch Erkrankungshäufigkeit und Schwere zu steigern. Andererseits ist eben ein Kontrollverlust da. Das heißt, in der Manie kann ich mein Verhalten nicht mehr kontrollieren, bin ungebremst und dann neige ich auch dazu, Drogen und Alkohol zu missbrauchen, zumindest in gewissen Altersgruppen. Und wir haben ja gehört, bei den älteren Menschen ist es in der Depression, aber mit Alkohol dann auch nicht mehr ans Alter gebunden. Das kann man dann auch sehr lange durchführen. Wichtig ist hier wirklich beides zu behandeln, ne? Die Sucht und die bipolare Störung.
In Essen ist Herr Riedel am Telefon. Guten Morgen, Herr Riedel.
Ja, guten Morgen. Ich habe schon mal kurz geschildert, vielleicht fasse ich nochmal zusammen. Bitte. Ich kann nur bestätigen, was Herr Professor Schäfer heißt, da glaube ich,
ja.
Auch in Essen. Ich habe 30 Jahre Lithium genommen, Hypnorex, und das hat mir wirklich drüber weggeholfen und ich bin stabiler geworden, habe auch eine gute Partnerschaft gehabt. Das ist dann auch ein Glücksfall nach einer gescheiterten Ehe, 3 Kinder großgezogen. Und dann ist aber jetzt eine kritische Situation eingetreten, weil meine Nierenwerte schlecht geworden sind. Das heißt, der Kreatininwert ist ziemlich gestiegen auf 1,8, 1,9 und hat mir den Nephrologe geraten. Und ich habe das auch langsam abgesetzt, vor einem Jahr ganz. Dann habe ich erst Citalopram verschrieben bekommen. Da bin ich sehr unruhig und auch, ich möchte mal sagen, mit riskantem Verhalten geworden. Das habe ich dann wieder abgesetzt. Durch eine gute Partnerschaft bin ich darüber weggekommen. Im Moment nehme ich Mirtazepan an. Ich habe das Problem, ich möchte autonom sein. Man ist von den Medikamenten nicht so überzeugt und achtet auf jedes Wehwehchen.
Das ist eine schwierige Situation, in der Sie da stecken. Also natürlich, Lithium ist bewährt, das auf jeden Fall. Aber wenn es die Nieren schädigt, wie bei Ihnen, das habe ich rausgehört.
Da wollte ich fragen.
Ja. Herr Professor Schäfer, was kann man Herrn Riedel da raten?
Na, die Nierenfunktion lässt sowieso über die Jahrzehnte nach. Und Lithium, da sagt man, beschleunigt das ein klein bisschen, aber auch erst nach Jahrzehnten. Und man wird individuell sehr vorsichtig überlegen, auch mit einem Nephrologen als Psychiater, ob man das Lithium wirklich absetzt oder ob man es erstmal reduziert, wenn man es absetzen muss, weil die Nieren vielleicht zu stark vorgeschädigt sind, wird man gucken, ob man es durch einen anderen Stimmungsstabilisierer ersetzt. Und je nach Krankheitsverlauf, in dem Fall weiß man das ja jetzt nicht, ob Depressionen im Vordergrund waren, gibt es schon auch Alternativen wie das Lamotrigin, oder manchmal auch die Valproinsäure, was meist die bessere Alternative ist, als jetzt eine Antidepression langfristig zu geben. Aber das muss individuell eben mit einem Experten diskutiert werden.
Und unter Umständen auch einfach ausprobiert werden? Interpretiere ich Sie da richtig, dass man das sagt, wir probieren es jetzt mal für eine Weile, wie es damit geht?
Nee, Lithium ist schwer zu ersetzen. Ja. Wenn man der typische Lithium-Responder ist, der jahrzehntelang gut auf Lithium eingestellt war und keine Probleme hatte, dann gibt es immer keinen gleichwertigen Ersatz. Das heißt, ob ein anderes Medikament ebenbürtig ist, das weiß man natürlich erst nach einem Jahr oder zwei, wenn man das genommen hat.
Mhm. Vielen Dank. In Hessen ist Frau Schulz am Telefon. Guten Morgen, Frau Schulz.
Guten Morgen. Ich bin seit der Pubertät auch bipolar und ich nehme auch Lithium seit schon viele Jahre und ich habe seit 35 Jahren, ich bin jetzt 70 Jahre alt, seit der Hälfte meines Lebens habe ich nur noch Manien und ich finde das so ungewöhnlich und vielleicht haben Sie eine Erklärung. Und ich habe aber noch eine zweite konkrete Frage. Mir steht eine Hüft-OP bevor und da für die Narkose darf ich eigentlich 2 bis 3 Tage kein Lithium nehmen. Und ich habe große Angst, dass ich dann also manisch werde, dass das eine Manie auslöst. Genauso wie diese körperliche Belastung einer OP ja auch immer, also auch Manien auslösen kann. Das sind meine beiden Fragen.
Die beiden Fragen, die wir versuchen auch ein bisschen auseinanderzuhalten, Frau Schulz. Fangen wir an mit der ersten Frage, nur Manien. Ich gucke herum, Herr Professor Schäfer.
Das gibt es natürlich im Verlauf, dass sich auch die Phasen verändern und die meisten Menschen haben Gemischdepressionen oder abwechselnd und dann Manien, aber es gibt auch unipolar sozusagen maniforme Phasen, wo die Depressionen nur noch ganz kurz oder gar nicht mehr auftauchen, dann muss man eben die Behandlung auf den Fokus Manie setzen. Aber da ist Lithium zum Beispiel ja auch ein sehr wertvolles Medikament.
Das war die zweite Frage, war die Frage nach der OP. Also und die Frage, ob man was passiert, wenn Frau Schulz das Lithium für 3 oder 4 Tage absetzt?
Das kann man natürlich nicht so vorhersagen, was da jetzt passieren wird. Das ist ja noch eine sehr begrenzte Zeit. Ich bin jetzt auch keine Anästhesistin, deshalb kann ich nicht sagen, wie es auf Seiten der Anästhesie aussieht. Ich weiß, dass zum Teil Lithium nicht abgesetzt wird. Also vielleicht wird es sich da lohnen, nochmal eine Zweitmeinung einzuholen bei einem anderen Anästhesisten.
Okay, Frau Schulz, herzlichen Dank für Ihren Anruf. In Celle haben wir eine Hörerin am Telefon. Guten Morgen nach Celle.
Ja, guten Morgen.
Oh, haben Sie Ihr Radio hinten im Hintergrund an? Kann das sein?
Ja.
Oh, seien Sie so gut. Passen Sie auf, dann habe ich folgenden Vorschlag. Sie machen das mal aus, weil es gibt ein unglaubliches Echo hier drauf. Und ich spreche Sie gleich an, aber ich zitiere gerne, sehr gerne noch ein E-Mail. Da möchte jemand wissen, mehr erfahren über Medikamente zur Phasenprophylaxe, und zwar außer Lithium. Also wir haben ja eben über Lithium gesprochen. Welche Medikamente gibt es, um diese Phasen, ja, die man vorsorglich nehmen kann, Herr Professor Schäfer?
Also Lithium wird in den neuen Leitlinien, die auch gerade rausgekommen sind, immer als Präparat Nummer 1 zur Phasenprophylaxe empfohlen. Es gibt aber auch bei der Bipolar-2-Störung eine gute Alternative. Das ist das Lamotrigin, es gibt die Valproinsäure und es gibt auch moderne Neuroleptika wie das Quetiapin, was man auch im Sinne einer Phasenprophylaxe einsetzen kann. Und dann gibt es noch eine Zusammenstellung, dass man versucht, 2 oder 3 Medikamente zu kombinieren, um auch eine ähnliche Phasenprophylaxe zu erreichen.
Aber das sollte man dann auch direkt mit seinem behandelnden Arzt.
Das sollte man mit dem behandelnden Arzt, der sich möglichst auch gut mit bipolaren Störungen auskennen sollte, eben besprechen.
So, wir haben jetzt die Hörerin aus Celle wieder am Apparat. Guten Morgen nach Celle.
Ja,
so, jetzt hören wir Sie. Guten Morgen und wir hören Sie wunderbar.
Ja, ich habe mal die Frage, meine Tochter hat bei 2 ihrer 3 Schwangerschaften diese Störung ganz gravierend gehabt. Und im Moment ist es so, dass sie gut eingestellt ist und ihren Haushalt schafft. Sie braucht aber noch ganz viel Ruhe. Also sie legt sich morgens meistens noch 1 bis 2 Stunden hin. Dann habe ich die Frage, kann das überhaupt noch öfter oder einmal oder 5-mal auftreten, diese Situation, auch wenn keine Schwangerschaft der Grund sind.
Frau Dr. Freisen.
Also Schwangerschaften sind natürlich mit ganz heftigen hormonellen und ähnlichen Veränderungen gehen die einher, sodass das wirklich ein häufiger Auslöser ist für manische oder depressive Phasen oder auch die Depression, die nach der Entbindung kommt. Man kann jetzt natürlich nicht vorhersagen, kommt dass diese Phase auch nochmal, wenn keine Schwangerschaft vorliegt. Ich denke, in dem Fall wäre es sicher gut, nochmal zu schauen, was sind so Frühwarnzeichen? Also was sind Zeichen, an denen ich bemerke, dass ich vielleicht wieder depressiv werde oder woran ich bemerke, dass es vielleicht in die andere Richtung geht? Also zum Beispiel Veränderungen im Schlaf-Wach-Rhythmus, Veränderungen in der Aktivität, Veränderungen des Redeflusses oder ähnliches. Also das sind so Anzeichen. Ich denke, sicher wäre es auch nochmal gut, wenn Ihre Tochter das möchte, dass sie auch eine Therapie macht, um das, was sie dort erlebt hat in der Schwangerschaft, auch zu bearbeiten. Denn das ist ja auch für sie mit einem ganz enormen Stress verbunden gewesen.
Vielen Dank für den Anruf zu einem Thema, das ganz viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Und direkt anschließend möchte ich ein E-Mail einer Dame, die nicht genannt werden möchte, sie sagt, eine gute Freundin von ihr ist bipolar und mittlerweile gut angepasst an die Medikamente. Aber es stellt sich die Frage, wie sie das hinkriegen könnte, falls sie sich für eine Schwangerschaft entscheidet. So steckt da so ein bisschen die Frage dahinter, fördert eine Schwangerschaft die bipolare Störung oder kann das auch gegenteilige Wirkung haben? Frau Dr. Freisen.
Gegenteilige Wirkung wüsste ich jetzt nicht. Ich schaue mal zu Professor Schäfer. Also eher, dass es immer durch die vielen Umwälzungen eine Instabilität gibt. Das ist ein hohes Risiko.
Also generell muss die Schwangerschaft sehr sorgfältig geplant sein, ne? Weil man vorher in Behandlung ist, es bestimmte Medikamente gibt, die man nicht während der Schwangerschaft nehmen darf, wie zum Beispiel Antiepileptika. Und da muss man sehr sorgfältig auch mit dem Arzt planen. Man muss auch Instabilitäten in Kauf nehmen und deswegen sollte es sorgfältig vorbereitet sein, sowohl die medikamentöse Planung als auch die engmaschige Betreuung während und nach der Schwangerschaft.
Vielen Dank. Das war die Sprechstunde zum Thema bipolare Störungen. Herzlichen Dank an Dr. Astrid Freisen und Professor Martin Schäfer. In der Sprechstunde am nächsten Dienstag geht es um die Urologie und Blasenprobleme bei Frauen und Männern. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Im Studio war Carsten Schröder.